Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Johann, freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen, denn Bayern, ein wunderbares Land und vor allem bei dir zu sein, ist es ein Vergnügen.
Es ist lange her, wir haben gerade überlegt, oder? Wie die Zeit fliegt.
Also ich glaube, das letzte Mal war ich hier, als der Alfons dann als Überraschungsgast kam und uns ein Weißwurstfrühstück gebracht hat. Das habe ich nie vergessen, aber es ist lange her.
Das waren noch Zeiten. Jetzt sitzen wir hier mit Wasser.
Ja, gut.
Aber ich will dir kein schlechtes Kompliment machen, aber ich finde und ich habe das Gefühl, du siehst 10 Jahre jünger aus als damals. Du siehst fast aus, als kämst du aus dem Urlaub.
Nee, ich habe persönlich an mir gearbeitet. Ich habe auch, bin auch ehrlich, ein paar Kilo abgenommen oder ein paar mehr Kilo abgenommen, weil ich mich persönlich dann irgendwann nicht mehr wohlgefühlt habe. Und man muss auch ganz klar sagen, dass durch die Reduzierung dieser Pflicht, die insgesamt auf mich gelastet hat oder die mich belastet hat, das hat schon auch was ausgemacht oder wirkt was aus, wenn es um das persönliche Wohlergehen geht.
Du siehst wirklich aus, als wäre dir eine Last von den Schultern gefallen.
Ja, Last kann man nicht sagen, aber ich meine, es ist ja eine Verantwortung. Und wenn du so ein großes Paket an Verantwortung eben trägst, das geht ja nicht spurlos an einen vorüber. Das muss man einfach ganz klar wissen, dass man heute, wenn man unter Stress ist und natürlich dann so viele unterschiedliche Betriebe und auch Bereiche, also in der Eigenverantwortung hat, dann hat es auch Konsequenzen.
Du hast dich Anfang des Jahres aus der Sterne-Gastronomie verabschiedet, hast jetzt vor kurzem die Stromburg wirklich verkauft, mit allem, was dazugehört. Was ist jetzt anders?
Naja gut, das hat ja erstmal zunächst mal was zu tun. Gastronomie ist ja in der Form, heißt das erstmal, jeden Tag aufs Neue eine Leistung abzuliefern, zu beweisen, wie ist man organisiert, welche Qualität kann man verkörpern.
Und jeder Teller, der rausgeht, soll perfekt sein.
Das ist Hochleistungssport, das ist Spitzensport im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist man natürlich von der Mannschaft abhängig, man ist auch abhängig natürlich von der Stimmung der Gäste, aber auch von der Person, die das Ganze zu leiten hat, in dem speziellen Fall von mir. Und ich war ja auch viel unterwegs und habe natürlich auch oft das Problem gehabt, dass ich nicht allen mehr gerecht werden konnte, weil der Gast erwartet, dass der Johann Lafer da ist.
Natürlich.
Die Kinder erwarten, dass der Papa zu Hause ist. Dann erwartet möglicherweise auch mal das Fernsehen, dass du auch da bist, wenn die Sendung von dir läuft.
Am Ende sogar die Frau noch.
Ja, genau.
Du kannst eigentlich nur scheitern bei so einer Verantwortung.
Eigentlich, wenn du ehrlich bist, kannst du fast sagen, irgendein Durst im Unrecht. Ja, und das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Auch ich habe so ein Erlebnis gehabt vor nicht allzu langer Zeit. Die Tochter lebt in London und kam nach Hause. Wir haben dann so mittags da in der Kochschule was besprochen und haben auch so Termine gehabt. Und dann irgendwann sagt sie, na Papi, heute Abend kannst du was kochen. Dann habe ich erstmal gedacht, was meint ihr jetzt eigentlich, was kochen? Weil das war ja früher so, man ist automatisch um 6 Uhr spätestens oder um 5 Uhr schon in die Küche nach oben.
Und du warst ja wirklich selber noch im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen in der Küche gestanden.
Und da habe ich dann geguckt, ist das alles so und habe mich um alles gekümmert und auch das Gefühl gehabt, ich muss mich selber um die Details kümmern. Und jetzt sagt dann plötzlich zu dir jemand, du kannst doch heute was für uns kochen. Das war so irgendwie, am Anfang habe ich, obwohl es ja ganz normal ist, ja nichts Besonderes. Aber das war so nach 46 Jahren, man muss sich überlegen, jetzt stehen wir dann vor Weihnachten und Silvester, das erste Mal Weihnachten feiern, also nicht privat. Am ersten Weihnachtsfeiertag morgens aufstehen um, was weiß ich, um 7 Uhr und sagen, jetzt muss ich gucken, dass heute Mittag alles funktioniert für meine Gäste, dass das perfekt ist. Was waren denn die auch umsatzstärksten Tage, gerade wenn zu Weihnachten und Silvester nichts läuft, dann hast du ja keine gute Gastronomie.
Wirst du das überhaupt hinkriegen? Also Weihnachten privat zu feiern?
Ja, es ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung im positiven Sinne.
Das aber es ganz, ist eine,
ja,
oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, einfach schön, einfach auch mal auf der anderen Seite der Gesellschaft zu sein. Ist zwar ungewohnt, werden jetzt viele sagen, ja, von was redet er jetzt? Nein, es ist so. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, weil das Gefühl, Silvester nicht zu gucken, dass jetzt um 11:45 alle Desserts geschickt sind, weil um 12 Uhr jeder Gast anstoßen möchte, das ist möglicherweise ein komplett neues Gefühl.
Also das eine ist das Schöne, dass du vielleicht wirklich mehr Zeit hast, eben für die Familie, für Privates. Das andere ist, dass du ja auch den Druck los bist aus der Sterne-Gastronomie, eben dass jeder Teller perfekt sein muss. Wie wichtig ist das für dich? Und hast du einfach auch keinen Bock mehr drauf gehabt, dich diesem Druck ständig auszusetzen?
Kann man nicht so sagen, nein, das ist der falsche Ausdruck. Ich bin jetzt im 63. Jahr. Und
also Lebensjahr.
Die Frage wird ja auch irgendwann mal sowieso kommen, wie lange will man das noch machen und vor allem auch ist man in der Lage, diesen Druck und auch diese permanente Verbesserung und nach oben, nach vorne Orientierung auch auszuhalten. Und wir haben dann eben durch die Situation eben einen Partner gefunden, der sich bereit erklärt hat und auch gerne bereit erklärt hat, das in seinem Sinne auch weiterzuführen oder zu übernehmen oder auch überhaupt sich dafür zu interessieren, was ja in der heutigen Zeit bei so Spezialimmobilien nicht so einfach ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir uns dann überlegt haben, eben das auch jetzt zu tun. Möglicherweise wäre das in 3-4 Jahren gekommen, aber so
jetzt
ist es.
Jetzt bist du fit und gesund, machst
genau,
doch jetzt.
Und jetzt habe ich andere Dinge natürlich noch, die ich auch gerne machen möchte. Vor allen Dingen aber auch, ich möchte ein bisschen von meiner nicht vorhandenen Zeit, die ich auch hatte oder die ich nie hatte, die möchte ich jetzt ein bisschen zurückhaben. Ich möchte jetzt wirklich, wenn das jetzt abgearbeitet ist und mein Ziel ist wirklich, dass so dieses ganze Abwicklungsthema bis Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen ist. Und dann, glaube ich, kann man sich wirklich mal hinsetzen und sagen, okay, jetzt haben wir das eine sauber und richtig gut beendet. Jetzt überlegt man sich dann im Detail, was sind die Zukunftsthemen.
Wie sieht die zweite Hälfte des Lebens aus?
Naja, das wäre schön.
Aber es
das
ist nicht so
schön, aber die zweite Hälfte, ich glaube, das ist wirklich ein Anfang, der zu spät ist.
Aber es ist nicht so, Johann, dass du dieses Konzept der Michelin-Sterne oder der Gourmillot-Punkte komplett ablehnst jetzt, oder?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich habe gerade die letzten Tage intensiv mich mit Österreich beschäftigt, weil da kam jetzt ja auch der neue Gourmillot raus. Und alleine schon, wenn man so lange in diesem Zirkus ein Darsteller war, das wird man niemals ablegen können. Ganz im Gegenteil, ich bewundere die Kollegen, ich bewundere all die, die heute in der Lage sind, auch in Kombination mit dem echt schwierigen Personalthema, weil es gibt so wenig Fachkräfte heute gerade in der Gastronomie, zu bekommen. Ich bewundere alle, die das in der heutigen Zeit gut machen, in der Lage sind, das auch wirtschaftlich umzusetzen.
Jetzt hast du dich wirklich vor ein paar Tagen von der Stromburg komplett getrennt, sie verkauft. Mhm. Komisches Gefühl auch?
Ja.
Ich meine, das ist dein Leben gewesen.
Ja, das ist das Lebenswerk und ich meine, davor schon in Gulden, da dann in Stromberg über 25 Jahre das gemacht zu haben, die Investitionen getan zu haben, das auch alles einigermaßen gut abgewickelt
zu haben. Die Leidenschaft, die da drin steckt.
Die Leidenschaft, diese einzigartige Immobilie, eine Burg aus dem 11. Jahrhundert zu betreiben, eine exponierte Lage mit wahnsinns vielen emotionalen Begegnungen. Also wenn ich überlege, wer alles bei uns zu Gast war, für wen wir alles gekocht haben, abgesehen von natürlich vielen, vielen netten Menschen, aber auch öffentliche Personen, dann kann ich nur sagen, das ist schon ein Thema, was emotional niemals man ablegen kann. Und ich werde oft gefragt, naja, wie gehst du damit um jetzt zur Zeit? Ich kann sagen, ich arbeite dran, das abzuarbeiten, weil das ist natürlich nicht damit getan, mit der Tatsachenentscheidung, sondern das hat ja was mit Emotion, mit wahnsinnig viel Herzblut zu tun und es wird noch ein bisschen dauern.
Aber das Schöne ist, dass du dich das getraut hast,
ja,
bevor es zu spät war. Weißt du? Weil wer weiß, was in 10 Jahren gewesen wäre.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich nie den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, jeder weiß es. Man überlegt ja ständig, wann mache ich das. Aber für mich war eben die Gelegenheit der Zeitpunkt oder für uns war die Gelegenheit der Zeitpunkt. Und deswegen bin ich froh, dass wir das so gemacht haben. Die Frage wird sein natürlich, ja, wie kann man das gut verarbeiten und was bringt die Zukunft? Aber da habe ich persönlich überhaupt keine Bedenken, weil ich bin ein Stehaufmännchen. Ich bin einer der nicht ruhig sitzen kann und ich werde sicherlich das eine oder andere wieder machen. Wobei, was genau wird sich in den nächsten Wochen weisen.
Aber wie wirst du das verarbeiten? Bist du jemand, der es jetzt mit sich selber ausmacht? Wirst du viel mit deiner Frau sprechen, viel spazieren gehen? Wirst du eine Weltreise machen? Willst du einfach so weitermachen mit all den Projekten, die du sonst so an der Backe hast? Wirst du eine Therapie machen? Keine Ahnung.
Ja, ja, das ist eine gute, berechtigte Frage, weil da gibt es ja quasi auch einen Entzug. Das ist ja fast wie, wenn man jemand etwas wegnimmt. Man sagt, okay, man hat sich jetzt daran gewöhnt, man hat jetzt, was ich, 25 Jahre die Situation so vorgefunden und jetzt ist das plötzlich ein Schnitt, die ist nicht mehr da, die Situation. Gut, ich kann nur sagen, ich persönlich habe immer, gerade im Januar, mir so eine Auszeit genommen, 3 Wochen, da gehe ich in eine Klinik, wo man auch wenig isst, um sich wirklich zu erholen. Das werde ich wieder tun, das ist ganz klar, das hilft mir auch sehr, so Erholung für Körper, Geist und Seele, das wird so sein. Und man muss, glaube ich, auch die Zeit berücksichtigen. Das ist ein Faktor der Zeit. Man muss damit
Geduld
umgehen,
haben.
Geduld haben, mit sich selber auch klar sein.
Was schwer ist, ne?
Ja, weißt du, das ist so fast wie ein Zug. Man ist das gewohnt. Man ist ja auch eine Form von Anerkennung. Also wenn heute Gäste dir sagen, wie schön es war. Und das Kuriose jetzt ist dabei, dass ja so viele Menschen mich fragen, und das hat mich früher nie einer gefragt, wo kann ich sie erleben? Das ist die hauptgestellte Frage überhaupt ist, wo kann ich sie jetzt erleben?
Aber doch ein großes Kompliment für dich.
Ja,
Das ist wirklich auch, um die Person, um den Menschen Johann Laffer geht.
Ich finde es großartig, dass jetzt wirklich zum ersten Mal man sich Gedanken macht, wo ist er denn eigentlich? Früher war es immer so, das war der Fernsehkoch, der kommt aus Österreich.
Du schaltest ein und dann siehst ihn eh.
Siehst ihn eh. Und jetzt auf einmal sagen die, na, wo kann ich sie erleben? Und das finde ich ganz, ganz schön für mich.
Also, du wirst dich ja auf keinen Fall auf die faule Haut legen. Es gibt ein Magazin mit dir, das toll ist. Das Journal für den guten Geschmack. Du kümmerst dich unter anderem, was ich auch sehr gut finde, um die Bildung in Bezug auf Ernährung an den Schulen.
Ja.
Warum liegt dir das so am Herzen?
Naja gut, wir haben ja das Problem, dass wir aus meiner Sicht das, was wir früher von zu Hause mitbekommen haben, sehr stark vermissen. Diese Generationen, Oma, dann die Mutter und dann das Kind. Das wird immer weniger, weil ja meistens die Eltern beide berufstätig sind, das Kind eben aufwächst unter nicht idealen Voraussetzungen und natürlich dementsprechend auch nicht immer alles mitbekommt, weil man dann ein gewisses Defizit hat, wenn es um Geschmacksbildung geht. Also wir kennen das ja alles noch von früher. Wir sagen, ach, weißt du, wie früher bei meiner Oma, das war doch der Wahnsinn, Schweinebraten oder bei meiner Mutter dieses
Gebäck. Die Mama des Gulasch, ja.
Ja, das Gulasch. Und da ist halt oft ein Überlieferungsdefizit vorhanden. So, also was macht man dann? Dann muss man irgendwo ja den Menschen an bestimmte Dinge heranführen. Und da finde ich, ist es heute sehr, sehr wichtig, dass wir in Schulen und in Kindergärten, finde ich, das wieder nach vorne bringen. Und auch, ich glaube, man müsste es sogar dort anbieten. Und was mir sehr wichtig wäre, eine meiner Herzensangelegenheiten ist zum Beispiel, dass jedes Kind in Deutschland ein gratis Schulessen bekommt. Warum? Weil soziale Gleichberechtigung, gerade wenn es um die Ernährung geht, nichts mit Status zu tun haben darf. Und da kämpfe ich dafür aus zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich ist es wichtig, dass ein Mensch einmal am Tag ein ordentliches Essen bekommt, wo man auch in der Gemeinschaft möglicherweise zusammensitzt, wie dann in der Schulmensa. Und das Zweite ist natürlich auch, das ist die gesellschaftliche Entwicklung. Also ich finde immer, dass beim Essen und Trinken die Leute zusammenkommen. Das
ist eine kommunikative Geschichte.
Ja, da wird geredet. Geschichte, aber noch viel wichtiger, glaube ich, ist erstmal Erfahrungen zusammen. Geschmack ist nicht angeboren, wird anerzogen. Und wenn man heute nie eine gute Bolognese-Soße gegessen hat, dann kann man auch nicht wissen, was ist eine. Also brauchen wir ein bisschen Aufklärung, Nachhilfe zum Thema Geschmacksbildung. Und das kann man, glaube ich, heute nur da schaffen, wo die Menschen schon zusammenkommen. Also Schulen, Kindergärten. In der Gemeinschaftsverpflegung ganz, ganz wichtig. Und wenn man das hinbekommen würde, ich glaube auch, dann hätten wir in Deutschland nicht das Problem, dass wir sagen, na ja, es ist ein Verfall von bestimmten Kulturen oder von bestimmten Geschmacksrichtungen, dann wüssten wir auch, wo ist Anfang und wo ist Ende, weil man nämlich eine gewisse Geschmackserfahrung hat.
Also eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, Johann, weil wir gerade dabei waren, wo man dich erleben kann oder dass die Menschen fragen, wo kann ich sie denn erleben? Unter anderem ja, und das fand ich kurios, du auf einem Schiff. Eine Gourmet-Kreuzfahrt.
Ja, das ist ganz interessant. Das mache ich jetzt schon quasi jetzt im zweiten Jahr.
Bist du seefest?
Ja, das ist kein Problem. Also bei den großen Schiffen, glaube ich. Ich sage mal, ich habe persönlich eigentlich noch nie jemand gesehen oder zumindest bewusst wahrgenommen, den es wirklich nicht gut ging. Also weil die Schiffe sind so groß.
Okay.
Und ich meine, wenn du jetzt unbedingt irgendwo fährst, wo jetzt Windstärke 9 oder 10 ist, ist es bei den großen Schiffen, finde ich, nicht ganz so schlimm.
Aber du kochst dann wirklich auf dem Schiff?
Ja, ich bin verantwortlich jeden Tag für das Mittags- und Abendsmenü in dem Hauptrestaurant. Also mindestens 1000 Personen, die da essen. Das ist eine große Herausforderung. Das macht also jetzt nicht nur Spaß, sondern es ist schon eine intensive Überlegung, ob man das macht, weil man sich da wirklich auch schnell sein Image kaputt machen kann. Aber das System, in dem wir bei mir zu Hause ein Franchise-System entwickelt haben, wir die Mitarbeiter ausbilden, ich selbst Mitarbeiter hinschicke, das ist die Voraussetzung, um das zu gewährleisten. Aber ich meine, das Schöne ist, und das muss man einfach sagen, beim Schiff kann man sehr viel machen, weil die Menschen nicht weglaufen können. Gell? Ich meine, das ist ja einmal,
die sind auf dich angewiesen,
deine Kochkunst. Das ist ja so. Und ich meine, eine Kreuzfahrt hat ja wahnsinnig viel mit der Kulinarik zu tun. Also ich sag mal, natürlich sind sie Landausflüge und es ist auch schön, auf der Terrasse zu sitzen oder am Pool zu liegen. Aber ich glaube, zentral gesehen ist schon das Essen ein wichtiger Bestandteil. Und da kann man natürlich schon, wenn man da gut ist und man hat 2000 Passagiere und man versucht jeden Tag, sich wirklich da ins Zeug zu legen, kann man sehr viel für sein Image machen.
In gewisser Weise schließt sich da ein Kreis für dich, Johann. Ich habe gelesen, dass deine Leidenschaft, deine Begeisterung fürs Kochen geweckt wurde von einem Schiffskoch damals.
Ja, genau. Ich bin ja als Kind aufgewachsen in der Oststeiermark auf einem kleinen Bauernhof und da hat einer dann so ein Haus gebaut und das war für uns natürlich damals alles außerordentlich, also outstanding, wollte ich gerade sagen. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wo hat denn der sein Geld her oder was macht er denn? Und dann hat es geheißen, ja, der ist Schiffskoch und dann habe ich den mal getroffen. Dann sagt er, ja, du kannst die ganze Welt kennenlernen und natürlich dabei verdienst du auch viel Geld. Aber man muss fairerweise sagen, das ist auch hart verdientes Geld. Also auf einem Kreuzfahrtschiff so 4 Monate am Stück zu arbeiten, bevor man wieder eine Auszeit hat und das 7 Tage die Woche, das ist kein Honigschlecken, gell? Und das Geld ist dann auch zurecht verdient.
Aber damals hast du dir gedacht, das könnte was für mich sein.
Ja, das war damals auch mit einer der wenigen Gründe, Koch zu lernen. Angefangen habe ich zunächst mal bei meiner Mutter zu Hause, weil mich das so fasziniert hat, was die da gemacht hat. Aber das hat mich auch beeinflusst in wirtschaftlicher Hinsicht, weil ich gesehen habe, was der mit seiner beruflichen Tätigkeit sich leisten kann.
Es ist so lustig, weil, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, aber für viele, die dich sehen, bist du nach wie vor die Legende des deutschen Küchenfernsehens. So hat es, glaube ich, mal die Frankfurter Rundschau geschrieben.
Ja gut, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja 85 beim Bayerischen Fernsehen angefangen. Also ich habe ja dem Hause hier sehr viel zu verdanken, weil damals ich in den Schweizer Stuben war in Wertheim-Bettingen und das Bayerische Fernsehen dort ja immer Geschichten gemacht hat für das Weihnachtsmenü und ich war damals ja der Patissier und dann hat der Redakteur damals gesagt, ja, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann soll ich ihm sagen, wo ich denn dann hingehe. Und dann bin ich ja nach Gurtenberg gegangen, das war ja außerhalb von Bayern. Und dann hat, glaube ich, der Bayerische Rundfunk zum ersten Mal ein Weihnachtsmenü gesendet außerhalb von Bayern.
Das eine war Sensation.
Ja, es war damals ein Novum. Und dann kam ja der SWR oder früher SWF-Fernsehen, Südwestfernsehen, und hat ja gesagt, wie das denn sein könnte, dass ein Koch, der in Rheinland-Pfalz ist, fürs Bayerische Fernsehen arbeitet.
Wow, gab es eine Mini-Krise.
Ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch für den damaligen SWF was zu machen. Hat aber ziemlich häufig angefangen, weil die waren mit meiner Aussprache, mit meiner Art des Präsentierens nicht so zufrieden. Aber ich habe dann auch, da musste ich dann so Seminare besuchen, Körpersprache, alles Mögliche.
Bringt alles nichts.
Hat alles nichts gefragt. Irgendwann hat dann der Chef gesagt zu mir, werde ich nie vergessen, wissen Sie, Herr Lafer, es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn der Fernsehzuschauer Sie mag, dann bleibt er dran. Wenn nicht, dann schaltet er um. Und dann habe ich gesagt, siehst du, jetzt bleibst du so, wie du bist und hörst auf, mit diesem nach der Schrift zu reden und irgendwie dich da vorzukommen wie so ein Mini-Gottschalk. Habe ich gedacht, mach so, wie du bist. Und das war mein Glück.
Das ist der beste Tipp, der beste Rat, den man vielen jungen Kolleginnen und Kollegen geben kann. Sei so, wie du bist und entweder mögst dich oder nicht.
Weil wir sind keine Schauspieler. Du kannst auch nicht heute bei einem Beruf wie Koch gleichzeitig das mitschauen. Der Wilmenroth damals, glaube ich, der konnte das ganz gut, weil er kein Koch war, der war nur Schauspieler. Aber bei uns geht es um den Inhalt, Genuss, Kochen, sag mal, Sensibilität, Emotion und da kannst du am besten punkten, wenn du so bleibst, wie du bist.
Und wenn die Leute dich eben mögen, wenn du das Glück hast.
Ja, klar,
das und ist das große Glück. Und deine Bücher, es gibt schon wieder auch ein neues Buch von dir. Johann, nochmal, ich denke, du willst
wieder
kürzer treten.
Nee, jetzt gab es lange keins.
Ja,
jetzt mal langsam.
Aber es gibt ein neues Buch von dir.
Ja, genau.
Johanns Küche, Johann Lafer, einfach und gut kochen mit der besonderen Lafer-Raffinesse. Ist das nicht ein Widerspruch, einfach und raffiniert?
Nein, also ganz im Gegenteil. Das ist ja heute auch der Zeitentwicklung geschuldet. Die Leute wollen gut essen. Ich glaube, keiner möchte schlecht essen.
Machen aber nach wie vor
aber
viele.
Aber der Faktor Zeit ist schon ein wichtiger Faktor. Und natürlich auch das Verständnis, wie kann ich zum Beispiel schnell und gut etwas machen mit der bestimmten Raffinesse. Und dieses Buch ist etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das früher nie gemacht, weil von mir hat man immer verlangt, so ganz außergewöhnliche Dinge, aber mittlerweile weiß ich ja, dass wir den Horizont der Fans oder der Kochgemeinschaft nur erweitern kann, wenn man auch sich der Situation anpasst. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass unter der Woche, wenn beide berufstätig sind, nicht immer mittags man 2 Stunden was kochen kann, sondern da muss man gucken, dass man etwas sehr Einfaches, aber was Besonderes macht.
Da sind ja nun wirklich Rezepte drin, die im Zweifelsfall sogar ich nachkochen kann.
Absolut. Also das ist jetzt nicht
und die auch nicht lange dauern.
Nein, aber auch vom finanziellen Aufwand oder Einwand überschaubar sind. Das muss man heute auch sagen. Man merkt ja immer mehr, dass natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, trotzdem auch lecker kochen wollen und trotzdem auch das Gefühl haben, ich kann aus einem Apfel etwas ganz Besonderes machen. Ja, das hat dann was mit dem Kochverständnis zu tun, aber auch, man muss saisonell einkaufen und muss sich auch ein bisschen natürlich überlegen, genau, was ich zu welcher Jahreszeit mache.
Was würdest du sagen in einem Satz, Johann, was ist die typische lafische Raffinesse?
Naja, ich nehme gerne ein Beispiel. Also wir alle kennen Tomatenmozzarella mit Basilikum. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, ist wahrscheinlich fast jeder gerne von uns. Und ich überlege mir dann einfach, wie kann man aus diesem für uns gewohnten Geschmack etwas Besonderes machen, nämlich indem ich einfach aus Basilikum eine schöne Schaumsuppe mache, die ich vorbereiten kann. Und dann nehme ich einfach eine Tomate, höhle die aus, mache Mozzarella rein, tue die in den Ofen schieben und dann tue ich die gefüllte Tomate mit Mozzarella in die Suppe und lege noch Basilikumblätter drüber. Und dann habe ich das Gleiche, was ich vorher quasi als Salat habe, habe ich jetzt als Suppe, kann ich gut vorbereiten und jeder ist begeistert, weil ich nämlich sage, den Geschmack kenne ich, den liebe ich. Und das ist dann typisch Lafer.
Ja, da muss man aber erstmal drauf kommen. Und das ist eben dann Lafer.
Ja, gut, das ist aber so. Ich glaube, das ist ja heute auch in anderen Bereichen des Lebens. Ich glaube, die Klassik wird niemals vergehen, aber die Klassik muss der heutigen Zeit angepasst werden. Und das ist so meine Hauptaufgabe. Oder auch mal ein Rösti zu machen oder was weiß ich, oder ein Spaghetti zu machen. Da muss man einfach gucken, was wollen Leute in der heutigen Zeit.
Du hast vorhin erzählt, dass deine Tochter zu dir gesagt hat, Papa, dann kannst du ja heute Abend kochen. Hast du eigentlich dann für sie gekocht? Und
ja,
was?
Ja, das machen wir dann schon zusammen. Ja. Und da muss ich auch sagen, was mich so persönlich auch erfreut, meiner Frau natürlich auch, ist, wir haben ja, ich sag mal, die Tochter ist 25, der Sohn wird jetzt 19. Und wir haben ja alle das Problem, dass irgendwann die Kinder nicht mehr da sind. Und dann natürlich entfernt man sich auch ein bisschen. Und wenn man sich dann zusammen sieht, naja gut, was macht man? Da gibt es unterschiedliche Interessen. Ich war jetzt vor kurzem erst dann die Tochter wieder besuchen, sagt sie, Mensch, ich bin jetzt kurz vor meinem Master, Papi, ich bin so fertig. Ich möchte, dass du nach London kommst. Sag ich, okay, ich komme jetzt, ist für mich nicht einfach, aber ich habe dann 2 Tage Zeit genommen. Und dann denkt man sich als Vater, was machst du jetzt? Gehst du mal in so ein nobles Kaufhaus, in die Damenabteilung und da fängst du mal an jetzt hier, sagst, okay, meine Kreditkarte habe ich ja dabei. Schätzchen, was kann ich dir denn Gutes tun? Womit kann ich dir eine Freude machen, so um dich davon so ein bisschen zu befreien, dass du einfach den Stress vergisst. Und dann sage ich, ja, was ist mit so einem schönen Kleid, egal wie die Marke heißt. Und dann sagt die zu mir, nee, Papi, weißt du was? Nee. Heute Abend möchte ich mit dir lieber essen gehen und ich möchte mit dir einfach nur zusammensitzen. Schön. So. Und dann denke ich mir, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Weil es ist auf jeden Fall günstiger wie das Kleid. Das ist schon mal ein Vorteil für deine Kreditkarte. Und dann habe ich in einem guten Restaurant reserviert und dann habe ich bestellt. Ja. Und ich habe gesagt, okay, na jetzt, das ist ja jetzt relativ günstiger. Jetzt bestelle ich mal eine richtig gute Flasche Wein. Weil ich meine, die kommt ja von der Nahe, ist dort aufgewachsen mit ihren ganzen Freunden
das
und
heißt,
Freundinnen.
Deine Tochter kennt sie auch aus
ja, ja. Und da haben wir immer diesen süßen Wein getrunken, so zum Vorglühen. Also nichts so, wo wir sagen, na ja, jetzt so ein richtiger, schöner, edler, sondern eher so dieses, was allseits bekannt ist. Und da habe ich gesagt, jetzt bestellst du mal eine richtige, gute Flasche Wein. Und dann habe ich das getan und natürlich habe ich nichts gesagt. Und jetzt habe ich gedacht, naja, hat denn das was gebracht, was wir versucht haben, unseren Kindern mitzugeben, nämlich, dass nicht alles gleich gut oder gleich schlecht ist und dass es auch Unterschiede gibt. Und dann nimmt die das Glas und probiert dann so schön und dann schwenkt sie so und dann ich trinke und sie auch. Und bei der Körpersprache kannst du ja sehen, ob jemand das gefällt oder nicht gefällt. Und plötzlich sagt sie so, Papi, das ist aber ein ganz besonders leckerer Wein. Und dann denke ich mir, siehst du, dann merkst du, dass Geschmack eine Bildung ist oder eine Schulung ist. Und ich war so glücklich. Es war für mich das Schönste überhaupt zu sehen. Und deswegen, wenn wir heute uns treffen oder wenn wir auch noch das Glück haben, gemeinsam Urlaub zu machen, ist immer Mittelpunkt, wo gehen wir essen. Und das finde ich so schön, gell, dass nicht dieses materielle Thema so im Mittelpunkt steht, wo kaufe ich mir die nächsten Schuhe, die einsehen oder die nächste Handtasche, sondern wirklich dieses Genussvolle.
Weil du einfach so ein Genussmensch bist, das ist ja deine große Leidenschaft.
Wir haben das vorgelebt. Wir haben das vorgelebt und ich habe auch für mich selber irgendwann auch den Entschluss gefasst, zum Beispiel solche Dinge wie Fertiggerichte oder Zusatzstoffe und solche Sachen einfach zu vermeiden. Und das hat sich Gott sei Dank indirekt oder direkt auf die Kinder übertragen. Und das finde ich so schön. Und jetzt vor kurzem auch war ja Halloween, da komme ich nach Hause und dann sitzt der Sohn mit so 18 Leuten in der Kochschule. Dann sage ich, Jonathan, was macht ihr hier? Ja, wir feiern Halloween. Da denke ich mir, ja, was machen die denn da? So 3 Kisten Bier, was weiß ich, 3 Flaschen Wodka und das übliche Aufputschgetränk. Was
die Jungs halt so machen, ja.
Und da habe ich gesagt, dann habe ich geguckt, dann haben die da eingekauft, alles frische Lebensmittel und kochen da. Und ich habe mich dann mit 2 Freunden in die Ecke gestellt, habe nur mal zugeschaut, weil ich wollte nicht stören, weil es immer peinlich, wenn du dann da bist, weil in dem Alter wollen die, dass die Eltern ja nicht dabei sind. Bin dann gegangen, habe gesehen, wie der eine der Teig ausgerollt hat. Ich habe gesagt, hast du Koch gelernt? Nein, wir kochen nur zu Hause gerne und so weiter. Und am nächsten Morgen, dann habe ich gesagt zum Sohn, jetzt erzähl mir doch mal, was waren denn das für Leute? Sagt er, ja, ich habe meine Kumpels jetzt weggetan. Also ich möchte jetzt einfach andere Freunde haben. Wir saufen nicht mehr jeden Abend so wettsaufen, sondern wir tun jetzt hier gut kochen. Wir kaufen frische Produkte, wir fahren jetzt zusammen weg, buchen Airbnb.
Mit 18 fängt er jetzt mit Kochen an?
Mit 18 ist kein Witz, ich erzähle keine Geschichte. So, und dann sagt er zu mir, übrigens, Papi, jetzt muss ich dir ein paar Sachen sagen. Erstens, keine Klarsichtfolie mehr. Sage ich, wie, keine Klarsichtfolie mehr? Ich habe dir schon mal heute Bienenwachspapier bestellt. Und dann sehe ich ihn wieder, Wasser kaufen geht in Flaschen. Sag ich, wie Wasser in Flaschen? In der Schule geht das doch gar nicht. Sagt er, nee, bei uns in der Schule gibt es nur noch Glasflaschen und vieles mehr. Und da kann ich nur sagen, wie schön. Und jetzt ist zum ersten Mal, glaube ich, eine Zeit gekommen, wo wir durch diese indirekten Bewegungen im Hintergrund auch junge Menschen für etwas begeistern können, wo wir lange das Gefühl hatten, es ist schwierig, sie für das Thema zu begeistern. Und ich muss sagen, ich bin so glücklich, dass man jetzt plötzlich anfängt, auch in der Generation darüber nachzudenken, was man ist, wie man sich verhält.
Das ist so schön zu hören und zu sehen, zu erleben, wie du von deinen Kindern sprichst.
Ja,
das ist wirklich was Besonderes.
Was ist jetzt nicht deine Geschichte, die könnte man jetzt sich auch überlegen. Nein, ja. Es ist so schön, dass man merkt, auch wenn es so Phasen gibt wie im Kindergarten oder wie dann in der Schule, wo alle das Gleiche haben, oder so, die sagen, hör auf, du bist mir doch peinlich, oder das, was ihr esst, das möchte ich nicht essen, weil die anderen essen alle das andere. Das ist ja eine schmerzhafte Phase, gerade wenn man dann in der Gastronomie oder wenn man selbst den Beruf hat. Aber ich kann nur sagen, die Eltern haben heute die größte Verantwortung und auch den größten Einfluss auf die Gesellschaftsentwicklung, wo sich die Kinder in Zukunft bewegen.
Offensichtlich habt ihr oder hast du nicht alles falsch gemacht.
Nee.
Sondern einiges
richtig. Das kannst du aber in der Zeit erst dann bestätigen, wenn es so ist. Also,
und du hast ja lange auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil einfach zu wenig Zeit.
Bist du nie da. Das war mein größtes Problem. Bist du nicht da und dann ist Elternsprechtag, dann geht immer nur die Mutter und dann sagt das Kind, aber Papi, die sind so stolz auf dich, warum kommst du nicht? Ich sage, ja, du, meine Gäste im Restaurant, was ist ja auch so schmerzhaft, und habe ich ja gesehen, auch so beim Abschlussfest in der Grundschule, wo ich dann dabei war, da kommst du ja vor wie ein Exot, weil die dich nie gesehen haben, ja. Du verlierst ja auch dann die Beziehung zu der Bevölkerung ein bisschen und bist ja auch so weit weg für die, obwohl es eine ganz normale Dorfgemeinschaft ist. Und das muss ich sagen, das ist das, was mich lange beschäftigt hat, aber ich bin sehr glücklich, dass ich heute sagen kann, dass zumindest mal für meine Begriffe die Kinder darunter nicht so gelitten haben, dass sie heute uns nicht mehr so begegnen, wie man sich das wünscht.
Johann, das ist wie stets ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe auch für dich, obwohl wir uns schon fast verquatscht haben, aber es ist ganz egal, weil es einfach schön ist, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben.
Ja, oh.
Den gebe ich dir jetzt.
Ja.
Du kennst ihn noch nicht, du liest ihn bitte vor und sagst mir danach, was du davon hältst.
Ja.
Bitteschön.
Ich heiße Johann Lafer und bin ein leidenschaftlicher Koch, der gerade das Loslassen lernt. Seit meinem Abschied von der Sterneküche fühle ich mich wie ein Spitzensportler beim Abtrainieren. Mein ganzes Leben habe ich der Suche nach dem besonderen Genuss gewidmet und in perfekte Produkte kann ich mich auch heute noch verlieben. Ich bin geprägt von der einfachen Küche meiner Mutter, aber auch von der Raffinesse, für die mich Jahrhundertkoch Witzigmann begeistert hat. Jahrzehntelang war ich auf der Überholspur unterwegs und war mehr für meine Gäste da als für meine Familie. Das wird sich jetzt ändern und deshalb wird der Lafer auch Weihnachten und Silvester zum ersten Mal seit 46 Jahren ganz privat feiern. Also ich hätte das mal lieber nicht treffender schreiben können. Es ist genau so. Es wird sich bei mir die Leidenschaft niemals verlieren, weil ich das in mir habe. Ich habe das nicht gelernt, sondern ich bin, ich sage mal, fast erotisch verliebt in Lebensmittel. Ich liebe gute Produkte. Ich bin
ein Freak. Fasst du die auch so gerne an, wenn du ein schönes Stück Fleisch oder ein schönes Obst, Gemüse hast?
Also ich sage mal so, wie hier Viktualienmarkt zum Beispiel in München. Das ist so ein Genuss, nur das zu sehen, das zu fühlen, Menschen zu beobachten. Und für mich ist auch so ein Markt der Bauch der Stadt, weil da kann man genau sehen, wie kauft der Mensch ein, weil immer die Nachfrage bestimmt das Angebot. Ich sage immer, wenn ich heute Korianderkraut dort auf dem Markt hinlege und keiner kommt, der das haben will, dann werde ich damit aufhören. Und das ist das Besondere daran.
Ist das das, was du auch unter anderem von Eckhard Witzigmann, dem großen Chef, gelernt hast?
Ja, also ich habe damals ja immer, bevor ich zur Arbeit ging, auch versucht, auf dem Viktualienmarkt nach besonderen Dingen Ausschau zu halten. Also er hat immer gesagt zu uns, das Produkt ist das da und wir sind die Menschen, die das veredeln oder verfeinern oder umwandeln. Und diese Hingabe, diese Leidenschaft, diesen Respekt, den habe ich nie abgelegt. Egal bei wie viel Stress. Für mich ist Lebensmittel Mittel zum Leben und ich habe davor den größten Respekt.
Wie geht's dir mit Menschen, für die Essen einfach nur eine notwendige Geschichte ist, die einfach nicht genießen können? Kannst du mit denen, also kannst du das überhaupt nachvollziehen?
Das kann man auch zum Teil heute verstehen bei dem Druck in der Gesellschaft, muss man ganz klar sagen. Deswegen sage ich immer, Essen für mich ist nur dann ein Essen, wenn mich 3 Tage jemand danach fragt, was ich gegessen habe, und ich kann darauf eine Antwort geben. Der Rest ist Ernährung, ganz klar, aber das ist halt so. Ich meine, wir werden heute nicht immer hinsitzen, 5 Stunden und uns da zelebriert etwas genießen.
Das aber wenigstens nicht. Ab und zu.
Ja, aber ich sage jetzt mal, wenn man schon ein Hamburger isst, wogegen ja nichts einzuwenden ist, dann sollte man versuchen, in der Kategorie einfach für sich den Besten zu suchen oder zu gewinnen. Hamburg ist nicht gleich Hamburg oder Currywurst ist nicht gleich Currywurst. Spricht ja nichts gegen ein schnelles Essen, auch nichts gegen ein Kantinenessen, ganz im Gegenteil. Wo soll die Leute mittags essen gehen? Aber die Qualität dessen, was dort geboten wird, auf der einfachen Art und Weise, sollte möglichst einfach gut sein.
Wie war das denn damals beim Witzigmann in der Aubergine eben hier in München? Was habt ihr Köche da gegessen? Ich meine, du warst Chefpatissier, ne?
Ja, der hat wahnsinnig Wert gelegt aufs Personalessen. Weil er hat immer gesagt, wie soll heute ein Kellner oder ein Koch mit einem Magen, der bis auf die Füße hängt, einem Gast etwas schmackhaft machen, wenn man selbst nicht befriedigt ist oder wenn man selbst kein gutes Gefühl hat. Also das war immer sehr, sehr wichtig. Also selbst wenn es nur Fleisch, Pflanzen mit Kartoffelsalat gab, da war der total böse, wenn wir da nicht perfekte Fleischpflanzen gemacht haben und einen richtig guten Kartoffelsalat. Und das finde ich auch richtig so, weil wenn ich als Koch oder als verantwortlicher Kellner dem Gast gegenüber nicht emotional mit einem guten Gefühl das verkaufen kann, was wir eigentlich verkörpern, dann stimmt irgendwas nicht.
Welche Position hast du eigentlich in der Fußballmannschaft damals inne gehabt?
Ich war Torwart. Also wir waren
Der Alfons war im Tor.
Nein, ich war Torwart. Wir waren ja, also der Alfons war ja nach mir da. Also ja. Der Alfons war ja, als ich da war, noch nicht da, der kam erst danach. Ich habe ab und zu mal dann beim Alfons im Waging am See ausgeholfen. So in meiner Freizeit auch noch zusätzlich, weil wir uns gut verstanden haben. Aber grundsätzlich sind wir immer mittags in den englischen Garten gegangen und haben da Fußball, ich habe heute noch Fotos, es war damals ja, ich meine, bei dem Stress muss man sich vorstellen, aber es war
16 Stunden gearbeitet,
aber so ein toller Ausgleich. Wir sind dahin gelaufen, haben da Fußball gespielt, eine Stunde und zurück haben uns dann unten in der Garderobe, also dann geduscht, umgezogen und dann ging es wieder weiter. Und das war so eine Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit, die ich heute noch wirklich vermisse, weil wir waren für alles zu haben, gegenseitig. Also da gab es nicht, der macht das und der macht das, sondern wir haben uns gegenseitig geholfen.
Es war ein Team.
Und es war ein wahnsinniges Team. Und da sieht man einfach, dass das Beste zu wollen, einfach damals wahnsinnig zusammengeschweißt hat.
Es ist schon spannend, wenn man weiß, woher du kommst, Johann, von diesem Bauernhof in St. Stephan, eben in der Steiermark. Der Bub hat es weit gebracht. Hast du damals als Kind schon diesen Ehrgeiz gehabt? Also wolltest du raus in die große, weite Welt und was Besonderes erreichen?
Es gab für mich ein Schlüsselerlebnis, das ich im Nachhinein einordnen kann, damals nicht. Jeder erinnert sich damals, man hat den VW Käfer gegen einen Golf ersetzt. Der erste Golf kam. Ich stand mit meiner Mutter, also nachdem wir den Friedhof besucht haben, und stand ich da und dann sahen wir zum ersten Mal in unserem Ort neben dem Käfer, oder da gab es mehrere Käfer, sahen wir diesen Golf stehen. Und da habe ich immer gesagt, weißt du, wenn du es mal so weit gebracht hast, dass du eine Traditionsmarke wie den VW Käfer ersetzt durch ein Nachfolgemodell, das heißt, du bewegst etwas und gehst von dieser Klassik des Autos weg in ein moderneres Fahrzeug, das wäre mein Lebenstraum, irgendwann mal etwas zu tun, wo ich dazu beitragen könnte oder mir es wünsche, dazu beizutragen.
Dass du eine Marke wärst?
Ja, nicht
das
Marke,
hast du damals
nein, nicht
gedacht?
Marke, sondern ich habe nicht Marke gesagt, sondern ich habe gesagt, okay, wo man irgendwann mal das mit mir in Verbindung bringt. Meine Aussage war nicht die Marke, sondern da man sagt, okay, wenn ich an Lava denke, denke ich an das. Ja? Oder wenn ich heute an, was weiß ich, ist egal jetzt welche Marke denke, dann weiß ich genau, das ist die und der Inhalt der Marke, weil Marke ist ja nicht nur die Person, sondern ist ja auch die Geschichte, ist ja auch eine Aussage. Und da habe ich gesagt, wenn es mir gelingen sollte, und das wusste ich damals nicht, dass es kochen wird, mit meinen Bemühungen, mit meinen Visionen daran zu arbeiten, dass wir irgendwann mal besser essen oder auch mehr über Essen wissen und das Essen einen größeren Stellenwert bekommt, dann bin ich sehr glücklich. Und ich kann sagen, ich komme jetzt gerade wieder aus der Steiermark, wenn man überlegt, damals war für mich der Inbegriff von Luxus. Beim Essen gehen war Toastbrot mit Sahne-Meerrettich und Räucherlachs. Stellt euch das mal vor, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch irgendwo findet.
Ich mache das immer noch gerne.
Ja, ich finde es auch. Aber man muss sich das mal vorstellen, was man aus dem Produkt gemacht hat. Ich meine, heute gibt es an jeder Straßenecke Räucherlachs. Gibt es von jedem Discountladen bis zum High-End-Delikatessladen. Wie viel Lachs wird heute gegessen? Das war damals selektiv etwas ganz Außergewöhnliches.
Oder der Sonntagsbraten.
Ja, oder dann hat immer meine Mutter gesagt, ja, da gibt es in Graz einen Chinesen, da gibt es Ameisen. Also so Schwachsinnsprüche, Ameisen. Da habe ich gesagt, Ameisen, ich gehe da keine Ameisen essen. Aber das war damals so ein bisschen die Assoziation von ausländischer Küche. Und heute sind wir, wenn wir heute eine Umfrage machen, kann jeder dazu was sagen. Das heißt, das hat sich bei uns etabliert und ist mittlerweile selbstverständlich. Und das ist das Schöne bei der Sache, dass ich in einer Zeit, in einer Generation, also über zwei Generationen, durch meinen Einsatz und auch durch die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen dazu beitragen konnte oder kann, dass der Mensch einfach etwas mehr über Essen weiß, dass er solche Bücher kauft, dass eine Zeitschrift für den Genuss auch gekauft wird. ich meine, das war damals ja, da war es ja ein Exot. Ich meine, da war Schweizer Sturm in Wertheim, witzig, man in München, und dann war man schon fast am Ende. Ja. Weil das kannte ja gar keiner. Ich meine, nie vergessen.
Kulinarische Diaspora, ja, Deutschland. Ja.
Da stand ja dann beim Witzigmann auf der Karte Salmon Lossé, also Lachs mit Sauerampf überbacken. Ich meine, Sauerampf, mein Leben noch nie gehört, dass es das Wort Sauerampf gibt. Oder der Höhepunkt war Viktualienmarkt. Damals habe ich ja angefangen, auf das Dessert frische Minze zu machen. Und dann bin ich nach Kreuznach gekommen damals und bin ich auf dem Wochenmarkt und habe dann gefragt nach frischer Minze, weil hier im Viktualienmarkt war das kein Problem. Dann hat die zu mir gesagt, wenn ich einen Pfefferminztee kaufen will, dann muss ich in den Supermarkt gehen. Ich meine, aber ich wollte keinen Pfefferminztee, ich wollte frische Minze. Dann haben wir die Minze selber im Garten angebaut. Guck mal, heute kannst du an jeder Straßenecke, in jedem Supermarkt kannst du frische Minze kaufen. Also daran sieht man, dass sich die Bemühungen einfach gelohnt haben. Und ich meine, wenn du überlegst, dass Deutschland heute 310 Sterne-Restaurants hat, also 3, 2 und 1 Sterne-Restaurants, das ist doch phänomenal, ist ja Wahnsinn.
Also, da hast du wirklich maßgeblich zu beigetragen. Trotzdem haben natürlich andere Sachen drunter gelitten, unter anderem eben die Familie. Du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, es gibt, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, dann eine Sache, die du anders machen würdest. Du wärst definitiv bei der Geburt deines Sohnes dabei.
Ja,
das hast du verpasst damals, weil du, stimmt das wirklich, weil du mit Gerhard Schröder gefrühstückt hast,
genau,
weil
dir das wichtiger war. Es war so, dass wir einen Staatsbesuch hatten und der Gerhard Schröder hat bei uns gewohnt und Kurt Beck auch. Und ja, wie das so ist, das kann man ja nicht planen. Meine Frau sagt dann, also ich glaube, es ist jetzt soweit. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, die beiden Gäste nicht zu verabschieden, ist ja für uns als Gastgeber fast unmöglich. Dann hat sie gesagt, ja, ich fahre schon mal vor und du kommst danach. Es war die Uniklinik Frankfurt und wie das halt so ist, ich meine, das hat dann ein bisschen gedauert. Ich bin also gefahren wie der Wahnsinnige nach Frankfurt und dann komme ich ja da rein in die Uniklinik. Dann wie immer das typische Beispiel, kein Parkplatz. Typisch, wohin, kannst du irgendwo stehen lassen, das Auto, ich da hoch. Und dann kam der Professor mir mit dem Kind entgegen. Gut, das muss man fairerweise sagen, es war ein Kaiserschnitt, also war keine normale Geburt, wo eh mein Beisein nicht möglich gewesen wäre. Aber nicht an der Seite der Frau zu sein bei der Geburt des Kindes, muss ich sagen, das ist mir als grob fahrlässig, das tut mir auch leid, das habe ich auch nie in meinem Leben wirklich verarbeitet, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte und das habe ich heute noch nur im Nachhinein mit der nötigen menschlichen Reife und mit der Lebenserfahrung würde ich heute auch ohne Hemmungen sagen können zu Herrn Schröder oder wen auch immer, es tut mir sehr leid, aber da gibt es jetzt Situationen, die sind wichtiger. Damals habe ich mir das nicht getraut und das ist eben das, was ich auch und was meine Frau immer, was wir beide immer, wir waren so pflichtbewusst, wir wollten jedem natürlich das Beste geben und wir wollten für alle immer da sein, jedem recht machen und gerade in der Gastronomie, du willst, dass jeder rausgeht und versuchst da wirklich Dienstleister zu sein und das kostet natürlich Kraft und das kostet auch manchmal Situationen, die schwierig sind.
Du bist jetzt mit Silvia 35 Jahre zusammen.
Mhm, genau.
Wie hält die so lange mit dir aus, an deiner Seite?
Ja, ich meine, das müssen wir aber umgekehrt auch fragen. Ich glaube, das funktioniert nur deshalb gut oder hat deshalb gut auch funktioniert, weil wir uns Bereiche gegönnt haben, wo wir alleine dafür verantwortlich sind. Was nicht funktioniert ist, wenn heute, glaube ich, in einer Zweierbeziehung jeder alles machen will und jeder alles verantworten will, sondern man muss getrennte Bereiche haben.
Aber sie war immer die Frau hinter Johann Lafer, ne?
Ja, klar, sie wollte das auch nicht alles aus meiner Sicht. Vielleicht sagt sie das heute anders. Aber sie hat auf jeden Fall, glaube ich, mir die Möglichkeit gegeben und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich viele Dinge machen konnte in der Öffentlichkeit, sprich auch in Fernsehstudios zu sein, die ich ja nicht machen hätte können, wenn nicht eine Person da gewesen wäre, wo ich sage, Mensch, darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich abends anrufe und sage, okay, waren die Gäste zufrieden? Sie sagt, na, da war die Schwier, der war nicht zufrieden. Dann weiß ich auch, dass sie das nicht sagt, weil sie mir etwas sagen will, was nicht stimmt, sondern dann ist es ehrlich. Und das ist ja auch halt wichtig, Menschen an seiner Seite zu haben, auf denen man sich wirklich verlassen kann.
Und davon gibt es wenige. Es grenzt ja eh fast an ein Wunder, dass ihr zusammengekommen seid, weil die erste Begegnung, die lief unglücklich.
Ja, klar. Ich sag mal, was heißt unglücklich? Ich meine, unglücklich, das war ja in Frankfurt damals da und dann habe ich aber hier angefangen im Restaurant da und sie war ja meine Chefin. Ja, im Nachhinein jetzt mit dem nötigen Abstand.
Ach, du weißt, worauf ich anspiele, oder?
Was meinst du?
Na, wie sie mit völlig verdreckten Klamotten reinkam.
Ach so, genau. Die kam da ja genau, weil der Bruder hatte dann mit dem Auto ist er stecken geblieben oder sie stecken geblieben. Der Bruder hat dann sie aus dem Feld rausgezogen, weil sie eine Abkürzung genommen hat von der Schule. Die hat, glaube ich, jemand abgeholt. Ja, und dann kam sie rein, habe ich gedacht, was ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Und. Aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, sind das alles Lappalien.
Das
sind
so, es ist nur eine lustige Episode.
Eine lustige Episode. Es ist eine Geschichte, die natürlich immer wieder gerne auch von meiner Seite erzählt wird. Aber ich muss sagen, darauf kommt es heute nicht an. Ich finde, der Mensch hat ganz andere Inhalte, auf die man wesentlich mehr Wert legen soll, wie auf dass einer mit dreckigen Schuhen oder dreckigen Klamotten kommt. Natürlich muss es alles passen zur richtigen Zeit, aber im Nachhinein muss ich sagen, mit jemandem zusammen durch so viele Höhen und Tiefen zu gehen und dabei auch nicht den Überblick zu verlieren, ich glaube, das ist schon heute in der heutigen Zeit bei der Schnelllebigkeit schon eine große Leistung.
Auf die nächsten 35 Jahre
Vielen
für
Dank,
euch.
Das würde mich sehr freuen.
Sehr Dankeschön. Gerne, Johann. Wie wird es jetzt Weihnachten und Silvester werden? Was wirst du machen?
Na ja, gut, also zunächst mal ist es klar, dass wir die beiden Feiertage definitiv zu Hause sind und erstmal genießen den Weihnachtsbaum, den ich sonst immer nur sah, morgens um 7 und nachts um 1, wenn ich nach Hause kam. Aber auch sonst, ich meine, wir werden mal zusammen kochen, wir werden uns überlegen, was wir schönes essen. Früher war es ja so, dass dann die Kinder ins Restaurant kamen oder auf die Burg kamen mit den Schwiegereltern, die leider beide auch verstorben sind, muss man auch sagen. Das ist natürlich auch ein großer Einschnitt in das Leben. Der Tisch ist immer kleiner geworden, an dem wir dann saßen. Und jetzt werden wir uns einfach mit uns beschäftigen, ganz einfach. Wir werden einfach mal Dinge machen, die so lange nicht machbar waren. Einfach, ja, ein schönes Mittagessen, ein Abendessen, vielleicht auch mal sogar irgendwo hingehen oder einen Spaziergang zu machen am ersten oder zweiten Feiertag, ist zwar für mich im Moment noch unvorstellbar, aber es wird Wirklichkeit.
Johann, ich wünsche dir, dass das alles so kommt, wie ihr euch das vorstellt. Bleib gesund.
Ja.
Ich mache mir da keine Sorgen um deine Zukunft. Nimm dir all die Zeit, die du brauchst und dann viel Erfolg mit allem, was du in der zweiten Lebenshälfte so angehen wirst.
Ja,
vielen herzlichen Dank,
Johann. Ich danke dir auch sehr herzlich, dass ich heute hier sein darf und ich würde auch gerne die Gelegenheit nutzen, nämlich den Hörern und Hörern von Bayern 1 auch mal zu sagen, dass doch im Leben man vieles kaufen kann, aber ich glaube, Glück kann man nicht kaufen. Dazu gehört auch das gute Essen und Essen macht auch glücklich. Deswegen finde ich gerade um diese Jahreszeit ein bisschen sich Gedanken zu machen, was Gescheites zu kochen, gemeinsam am Tisch zu sitzen, gut zu essen. Es kann nicht schaden.
Unter anderem vielleicht ja sich anregen lassen mit Johanns Buch, Johanns Küche, einfach und gut kochen mit der besonderen Lafer-Raffinesse. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.